heute im Pushing Limits Podcast.
Ich kam halt vom Schwimmen damals und das Schwimmen war das Einzige, was bei mir so bis heute noch solide ist. Also ich würde schon sagen, dass ich gewisse Charakterzüge habe, die sich sowohl im Triathlon-Sport als auch in meinem Anwaltsberuf wiedererkenne. Da muss man gewissen Leuten einfach auch mal sagen, Leute, bleiben wir mal alle auf dem Boden.
Herzlich willkommen zum Pushing Limits Podcast. Hier spricht Jan und die Stimme, die ihr da gerade gehört habt, die gehört zu Patrick Dirksmeier. Der ist nicht nur Profi-Triathlet, sondern gleichzeitig auch Anwalt. Kurz vor der Challenge Rom hat sich Niklas mit ihm unterhalten und die beiden reden darüber, wie das denn so zusammengeht, das Profitum und die Berufstätigkeit, wie sie sich kennengelernt haben, was denn im Triathlon so anders ist, wenn man vom Age-Grouper zum Profitum wechselt und so weiter und so fort. Super interessant, sehr unterhaltsam. Also, check it out. Viel Spaß.
Podcast dieses Mal mit Patrick Dirksmeier. Wir sitzen in Rom auf deinem Hotelzimmer, weil du hier morgen bei der Challenge Rom über die Halbdistanz startest. Und der Podcast wird mit ein bisschen Verzug erscheinen, das heißt irgendwann ein paar Tage nach dem Rennen. Von daher können wir weder über das Rennen sprechen, wie das laufen wird oder auch nicht. Wir sprechen über was anderes und zwar soll es ein bisschen darum gehen, dass ihr den Patrick ein bisschen besser kennenlernt, dass der Patrick ein bisschen erzählt, wer er so ist, dass wir auch mal darüber sprechen, wie wir uns kennengelernt haben, weil Patrick und ich kennen uns tatsächlich schon seit 2010. Ja, also, was war unsere erste Begegnung, Patrick? Erzähl.
Ja, unsere erste Begegnung war, ich weiß es noch wie heute, NRW-Liga in Rheine. Es war ein regnerischer Sommertag. Ich fuhr mein Fahrrad in die Wechselzone ein und man unterhielt sich natürlich über das Starterfeld und dann sagte einer zu mir direkt, also Patrick, vergiss es, heute brauchst du auf die vorderen Plätze keine Hoffnung zu machen. Der Niklas Bock startet. Und ich dachte mir, ja, kannte ich halt nicht, weil ich war zu dem Zeitpunkt noch neu in der Triathlon-Welt. Und dann wurdest du mir vorgestellt mit den Worten, der hat hier eigentlich gar nichts zu suchen, startet aber trotzdem hier. Also Hauptsache erster hinter Bock, das wäre schon ziemlich gut. Und dann dachte ich mir, ja gut, wollen wir mal gucken, wer der wirklich ist, was er wirklich kann.
Und du warst tatsächlich Schwimmer und komplett unerfahren mit der Triathlon-Welt.
Genau, ich kam halt vom Schwimmen damals und Schwimmen war das Einzige, was bei mir so bis heute noch solide ist, sage ich mal. Und dann krachte bei Kilometer 10 der Niklas Bock an mir vorbei und hinterließ einen bis heute bleibenden Eindruck, kann man sagen. Also das war schon wirklich, was du da abgefeuert hast, das war schon richtig, richtig beeindruckend, richtig cool. Und das war der erste Moment, wo ich wirklich dachte, ja, hier gibt's wirklich richtige Sportler. Triathlon ist natürlich auch durch alle Ligen durchweg Sport, aber jemand, der halt richtig, wo man halt gemerkt hat, da steckt halt richtig viel Leistungsvermögen hinter, richtig, also es ist halt richtig, richtig Leistungssport auf hohem Niveau und das war wirklich.
Das war die Erkenntnis war quasi dem geschuldet, weil du vorher den Sport nicht richtig einordnen konntest, weil du kanntest genau. Halt die Schwimmerperspektive und wusstest, wie viel man da investieren muss, um eine gewisse Leistungsstufe zu erreichen und konntest das quasi, das Wissen nicht so transferieren auf den Triathlon.
Ja, oder? Es war halt so, dass ich, ich war halt neu in dem Sport, ich bin als Quereinsteiger, als Einsteiger in diesen Sport eingetreten und hatte mich auch gar nicht in der Szene irgendwie informiert vorher. Ich wusste halt, dass es Schwimmen, Radfahren und Laufen ist und habe aber nicht in irgendwelchen einschlägigen Internetseiten, also sprich Trimark und was es da alles früher gab, da habe ich mich gar nicht informiert über die Szene und sonst irgendwas. Das heißt, ich wusste zwar, dass es einen Ironman Hawaii gibt, aber selbst Rot war mir zu dem Zeitpunkt auch noch kein großer Begriff und ich wusste auch nicht, dass es Challenge und Ironman gibt und die ganzen Distanzen und so weiter. Das war also für mich alles neu. Und deswegen kannte ich halt wirklich nur das, was ich auf den lokalen Veranstaltungen vor Ort gesehen habe. Und da gab es dann halt auch größere Namen, die halt in der lokalen Szene irgendwie sehr hoch gehandelt wurden. wo ich dann aber immer dachte, ja, wenn das jetzt aber so große, so tolle Athleten sind, dann hatte ich mir da irgendwie immer was anderes drunter vorgestellt, als das, was ich dann oftmals, als so wie es sich dann halt tatsächlich dargestellt hatte, weil das war für mich alles irgendwie, natürlich, es waren jetzt keine Weltklasse-Athleten und so weiter, es waren halt alles richtige Hobby-Athleten, die aber das, was ich damals halt dann wirklich extrem fand, extrem viel Zeit und Geld und Energie in ihren Sport gesteckt haben,
Ja.
wo ich dann einfach dachte, da muss doch, dass da dann eigentlich noch viel mehr, sag ich mal, ein viel größerer Output sein müsste. Und das hatte ich dann bei einigen nicht so festgestellt, bis ich dann halt wirklich mal auf jemanden wie dich gestoßen bin, wo ich gedacht habe, okay, es gibt hier also doch tatsächlich richtige Leistungssportler, die dann halt auch mal auf einer olympischen Distanz mit einem 45er Schnitt fahren können. Und ja, da hat mich dann gemerkt, okay, jetzt, das ist jetzt hier sozusagen die nächste Liga, an die du den Anschluss versuchen musst, wo du versuchen musst hinzukommen irgendwie.
Ja.
Ja, es war schon inspirierend und
Und dann hast du irgendwann den Anschluss hergestellt und irgendwann hast du dann diese Liga überholt, weil dann hat sich ja von damals bis heute 8 Jahren bei dir einiges entwickelt. Also sowohl wahrscheinlich in deiner Kenntnis über den Triathlonsport und die Athleten, die ihn betreiben, aber auch in deinem eigenen Leistungsvermögen. Also um die Leute aufzuklären, die deinen Namen vielleicht noch nicht mit einem Ergebnis in Verbindung bringen oder bringen können. Letztes Jahr hast du in Dänemark den Europameistertitel von der Europäischen Triathlon-Union gewonnen. War so wahrscheinlich der größte sportliche Erfolg bis
ja.
dahin. Und hast aber dann auch bei anderen Ironman 73-Distanzrennen bisher gezeigt, dass das auf jeden Fall zu dir passt und du den Status als Profi-Triathlet so verdienst.
Ja, es war halt für mich am Anfang halt wirklich eine Frage. Ich bin halt als Age Grouper gestartet, halt ganz lange in den einzelnen Ligen, weil ich damals als Student mir auch diese Startgelder nicht leisten konnte. Habe dann die Liga-Laufbahn durchlaufen und bin dann am Ende der Saison, wenn in Deutschland die Ligazeit vorbei war, habe ich mir nochmal irgendwie mal einen 73 irgendwo ausgesucht. Ja, der erste war irgendwann in Frankreich, das ist komplett nach hinten losgegangen, weil ich natürlich mich da irgendwie mich genauso verpflegt habe wie auf einer olympischen Liste. Ich habe eigentlich keine Verpflegung mitgehabt. ISO-Getränk und ein Gel hatte ich dabei und das hat definitiv nicht gereicht. Wurde also hinterher ein Wandertag. Und mein zweiter Ironman 73 als Altersklassenathlet war der 73 Luxemburg. Da bin ich dann overall Siebter geworden und habe dann gesehen, dass mein Leistungsvermögen ausreichen kann, um bei den Profis mitzumischen. Wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob ich die Konstanz habe, diese Leistung nochmal abzurufen, weil an dem Tag lief wirklich alles glatt und es war alles super. Und ja, dann hatte noch irgendwie noch eine Weile gedauert, bis ich mir dann tatsächlich die Profilizenz auch gezogen habe. Ne? Und dann war halt die erste große Hürde. Ich stand als Profi an der Startlinie und die größte Angst, die ich hatte, war, dass die Altersklassenathleten mich hinterher vorne als Profi überholen und ich dann sozusagen unberechtigterweise diesen Profi-Status mir erkauft habe, weil das ja tatsächlich im Triathlon-Sport so ist, dass man die Lizenzgebühr zahlt und man kann sich Profi nennen. Was natürlich dann auch irgendwie, zumindest war das mein Anspruch, dass ich diesen Profi-Status auch irgendwie mit Leistung rechtfertigen wollte. Und das ist mir bisher immer geglückt. Und so ein bisschen bin ich jetzt inzwischen, würde ich sagen, auch angekommen. Ich weiß so in etwa, wie die Leistung im Profifeld so aussieht, was man da so machen muss, an Leistung bringen muss, kann das ein bisschen einschätzen und ja, inzwischen bin ich da so ein bisschen, habe ich auch ein paar Erfolge gehabt, sodass ich jetzt nicht mehr die Sorge habe, dass irgendjemand sagen kann, ich wette unberechtigterweise an
Ja,
Profi-Status.
jetzt könnte man fast meinen, so jetzt bist du der x-te Profi-Triathlet in Deutschland. Allerdings, und das ist vielleicht das Interessante an dir und deiner Person, wir hatten es gestern Abend beim Essen schon mal, was ganz treffend bei dir ist, eigentlich führst du ein Doppelleben. Und du
Ja.
bist auf der einen Seite der Profi-Triathlet Patrick Dirksmeier und auf der anderen Seite bist du noch der Herr Dirksmeier. Und zwar dann, wenn du deinem Beruf nachgehst als,
genau, als Rechtsanwalt.
Als Rechtsanwalt, ja. Genau. Und vielleicht, wie bringst du das beides unter einen Hut? Und welche Anforderungen stellen die unterschiedlichen Rollen so an dich? Und bist du auf der einen Seite wirklich so, wenn du der Triathlon-Profi bist du dann wirklich ein anderer Mensch, als wenn du der Rechtsanwalt bist?
Also ich würde schon sagen, dass ich gewisse Charakterzüge habe, die sich sowohl im Triathlon-Sport als auch in meinem Anwaltsberuf wiedererkenne.
So zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja, so eine gewisse, ich versuche halt zu kämpferisch zu sein. Ja, also das ist schon so, dass ich mich nicht versuche von kleinen Widrigkeiten aus dem Konzept zu bringen zu lassen. Ja, also die Situation in der Gerichtsverhandlung zu sein, einen Gegner zu haben oder für einen Mandanten zu kämpfen oder in einem Wettkampf zu sein, ist dann irgendwo eine ähnliche Situation. Wobei man natürlich, jetzt wenn ich jetzt im Gericht sitze, dann muss das natürlich ein bisschen seriöser einfach laufen. Ja? Und man kann sich nicht von seinen Emotionen so sehr übermannen lassen, wie zum Beispiel beim Triathlon. Ja? Und als Sportler ist man ein bisschen lockerer vielleicht oder hat irgendwie so ein bisschen, sollte zumindest ein bisschen relaxter sein. Und als Rechtsanwalt, da muss man einfach, da muss man auch, da kann man nicht zu mit seinen Mandanten zum Gericht kommen und sagen, ja, jetzt machen wir uns mal locker. Ja, es geht hier vielleicht um eine Existenz oder um viel Geld für jemanden. Da muss man da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit haben und kann nicht irgendwie mit so einer Spaßattitüde auftreten. Ne? Das muss man natürlich, immer ein bisschen gewährleistet sein, dass man da vernünftiges Auftreten hat. Und aber dennoch glaube ich, dass ich so grundsätzlich eigentlich mir selbst in beiden Bereichen auch treu bin. Ja, die größte Schwierigkeit ist einfach das Zeitmanagement. Ne?
Ja, wie teilst du deine Woche auf in Trainingsstunden und Arbeitsstunden?
Also das ist nie so richtig regelmäßig, dass ich sagen kann, ich habe jetzt fixe Zeiten. Ja, es ist halt, das Glück ist halt, oder das Glück an dem Anwaltsberuf ist, dass alles immer als Akten geführt werden. In jedem Fall hat man eine Akte und diese Akte hat keine Ruhezeiten. Also in dem Sinne, dass ich kann da nach 8, ich kann da morgens früh, ich kann da immer dran arbeiten und die Termine mit dem Mandanten kann ich halt vereinbaren. Ja, ich kann den, was weiß ich, wenn ich ein Training habe an einem bestimmten Tag, dann habe ich halt keine Zeit für einen Mandantentermin. Und wenn ich dann mal einen Tag habe, wo ich weniger Training habe, dann kann ich da meine Anwesenheitstermine vereinbaren. Und das ist halt der Vorteil in meinem Beruf. Ja, das können andere können das nicht, die zum Beispiel Kunden haben. Da ist es ja anders, da muss man sich nach denen richten. Mhm. Ja, und ich kann das ein bisschen steuern. Das ist eigentlich das Dankbare an meinem Beruf und das ist der Grund, warum es wahrscheinlich auch nebeneinander parallel möglich ist. Nur was ich mir ganz schnell angewöhnt habe, ist, dass ich nicht unterscheide zwischen einem Training und einem Termin, sondern wenn ich im Trainingsplan drinstehen habe, ich habe, von dann und dann habe ich eine Radausfahrt, dann kommuniziere ich das einfach so, dass ich sage, ich habe einen Termin. Das ist, das muss man halt dann zum Glück nicht mehr erklären, hat man halt, ist man halt nicht da und dann wird das halt auch so akzeptiert und das mache ich dann so und im Prinzip habe ich dann auch ein wenn man so will, 12-Stunden-Tag, manchmal auch länger, der dann halt immer, wo ich dann immer pendel zwischen Sportkleidung und Businesskleidung. Ja. Ja, die wird bei mir am Tag schon häufiger mal durchgewechselt und in meinem Büro habe ich in meinem Bücherregal auch immer ein bisschen frische Unterwäsche und ein paar frische Socken, frisches T-Shirt. Für den Fall, dass ich mal irgendwo, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich muss ja wirklich, man muss ja wirklich den ganzen Tag wirklich durchplanen, ja. Ich gehe, was ich morgens schwimmen, so ein klassischer Tag sieht so aus, dass ich morgens zum Schwimmen gehe. Dann komme ich vom Schwimmbad, fahre ich ins Büro. Das heißt, ich habe dann schon meine Anzug, meine Bürosachen ziehe ich dann morgens halt an, das ist ja kein Problem. Und im Büro selber versuche ich die Mittagspausen halt für ein weiteres Training zu nutzen. Das heißt, ich muss dann meine Laufsachen auch wieder dabei haben. Das heißt, in der Mittagspause ziehe ich mich dann wieder um. Mit uns in der Kanzlei haben wir eine Dusche, kann ich duschen gehen. Und das ist dann manchmal so, dass ich dann halt, ja, nach dem Laufen habe ich dann wieder weiter Termine und also berufliche Termine. Und das ist manchmal schon ziemlich hart, wenn man so einen 2-Stunden-Lauf hinter sich hat und man dann ein Mandantengespräch hat oder einen Gerichtstermin. Mhm. Und man kennt das ja, man hat, was ich, so Druck auf den Ohren oder so, weil man irgendwie völlig ausgelaugt ist. Da ist es dann halt so, dass ich merke, okay, das ist jetzt hier definitiv der Unterschied zum richtigen Triathlon-Profi. Weil ich muss dann wieder, trotz meiner sportlichen Vorbelastung, muss ich dann wieder mental zumindest voll hochfahren,
ja,
und wieder anwesend sein. Und das ist natürlich dann zumindest, das, wie auch immer man das nennen mag, Stress oder wie auch immer, aber zumindest ist das schlecht für die Regeneration.
Definitiv, dir fehlt auf jeden Fall das, was halt der 100% oder Vollzeitsportler hat. Der macht sein Mittagsschläfchen und kann sich Zeit nehmen für Ernährung, die wichtig ist, die auch Zeit kostet, wenn man sie entsprechend vorbereitet und zu sich nimmt, genau, und dann auch das nächste Training vorbereiten, nachbereiten und so weiter. Aber ja, man muss halt auch sagen, du bist wahrscheinlich in Deutschland, oder ich kenne zumindest keinen anderen, der Profi-Triathlet, der die größte Schnittmenge mit dem Amateursportler hat, weil der klassische Triathlon-Hobbysportler hat auch einen Beruf, wo er Verantwortung trägt oder ein Team hat, das er koordinieren muss, auf jeden Fall eine Aufgabe hat, wo er auch viel reinstecken muss. Und trotzdem sind es ja auch dann häufig die Leute, die extrem zielstrebig den Sport betreiben, auch vor der Arbeit trainieren, auch in der Mittagspause noch was machen und dann noch abends, wenn die Kinder im Bett sind, auf die Rolle gehen oder sowas. Also das ist ja schon wirklich die krasse Parallele zu deinem Leben. Nur du schaffst es halt irgendwie, den Sport auf einem extrem hohen Level zu betreiben. Ist das dann, kann man das erklären anhand von Talent oder so, oder ist es einfach?
Also Talent, das ist mal eine Frage, wie man halt Talent definiert, ne? Also man kann jetzt Talent, könnte man definieren als irgendetwas, was gottgegeben in einem Körper drin steckt und das man einfach nur wecken muss, dann ist die Frage, ob man dieses Talent halt hat oder ob man zum Talent auch das Umfeld mit hinzuzählt, dass man sagt, per Definition ist Talent nicht nur das, was ein Körper in der Lage ist zu verpacken, sondern zum Talent zählt auch das familiäre Umfeld. Ja, hat man vielleicht eine Freundin, Frau und Eltern, die diesen Sport halt fördern, die das Ganze auch wertschätzen, die dann auch selber bereit sind, sich selbst zurückzunehmen, oder hat man das halt nicht? Ja, weil das ist dann, weil wenn man das dazu zählen würde, dann hätte ich dieses Talent. Denn meine Eltern, die stehen da wirklich voll hinter mir. Meine Eltern sind, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich stolz auf das, was ich dann erreicht habe. Die fahren häufig mit zu Rennen und Wettkämpfen. Meine Frau hat vollstes Verständnis dafür, wenn wir eigentlich niemals spontan einen Wochenendtrip machen können. Also das ist immer so, dass man kann ja als Profisportler, hat man ja, also für mich ist es auch so, dass das Wochenende eine ganz wichtige Trainingszeit für mich auch bedeutet, weil ich da tatsächlich dann auch nur Sport machen kann. Und da wird mir jetzt ein Shopping-Trip in die nächste Großstadt oder ins nächste Einkaufszentrum für 1-2 Tage oder so, das wird da halt schwer in meinen Trainingsplan passen. Und da ist meine Frau halt bereit zu sagen, okay, da lege ich jetzt nicht so einen Wert drauf, das machen wir jetzt halt mal nicht, oder ich mache das alleine oder wie auch immer. Mhm. Und das ist halt wirklich, wirklich das Glück. Und ansonsten würde ich mich selbst bezeichnen als durchaus diszipliniert und leidensfähig und konsequent, weil ich glaube, es ist nicht unbedingt entscheidend, dass man viel trainiert und immer an seine Grenzen geht, sondern bei mir ist es wirklich so, dass ich das Glück hatte, dass ich in den letzten, ich bin jetzt im 9. Jahr als Triathlet unterwegs, dass ich wirklich immer in dem Folgejahr auf dem letzten aufbauen konnte. Das heißt, ich hatte eine totale Kontinuität da drin. Und was wichtig ist, ist, dass man Trainingseinheiten und Wettkämpfe dokumentiert, dass man die analysiert, gucken, was kann ich besser machen, sich dann überlegt, wie kann ich diese Fehler abstellen Und wenn man das dann hat, dann kommt der nächste Schritt, ja. Und
der Plan dafür dann.
Ist der Plan, ne? Und so wie mein früherer Trainer halt auch mal sagte, man darf nicht mal an allen Schrauben gleichzeitig drehen, weil man hinterher nicht weiß, woran es dann gelegen hat, sondern man muss wirklich gucken, eins nach dem anderen, Schritt für Schritt immer verbessern und diese Verbesserung dann auch wirklich dazu sehen, dass man diese Verbesserung, die man erlangt hat, behält, um dann nochmal irgendwie einen draufzusetzen. Und das ist immer mit kleinen Schritten. Und wenn man das kontinuierlich fortsetzt, diesen Weg, dann glaube ich, ist man irgendwann in der Lage, diese Leistung abzurufen, die man braucht, um halt in einem Profifeld bestehen zu können.
Ja, und dann halt immer besser zu werden auch.
Ja.
Und wie ist das? Ich stelle es mir so ein bisschen schwierig vor, die Situation so zu akzeptieren, wenn man weiß, es gibt halt auch Sportler, die haben die Chance, nur Sport machen zu können. Ist es so ein bisschen, sehnst du dich oder gibt es die Momente, wo du dich danach sehnst, auch 100% Sportler zu sein? Oder ist es für dich auf der einen Seite vielleicht auch wichtig, so den Ausgleich mit dem Beruf zu haben und halt auch, was halt schön ist, du hast die finanzielle Unabhängigkeit, nehme ich an.
Ja, also tatsächlich ist das so, wenn ich jetzt, dadurch, dass ich halt auch reduziert arbeite, bin ich jetzt nicht finanziell so gut aufgestellt, dass ich da mir alles Mögliche leisten kann, was ich mir wünschen könnte. Also das heißt, ich habe, glaube ich, schon so, wenn ich mich vergleiche mit einem normalen Rechtsanwalt in meiner Situation, dann bin ich bestimmt nicht derjenige, der super gut verdient jetzt. Aber es ist für mich, durch meinen Beruf ist halt ein solider Grundbau da, was das Finanzielle angeht, was für mich auch wichtig ist, weil ich ein Mensch bin, der halt Sicherheit braucht. Und ich selber habe mir diese Frage auch schon mal gestellt, ob ich mal hundertprozentig so richtig Vollprofi sein möchte. Und ich muss sagen, also jetzt gerade morgen ist ein großes Rennen steht wieder an. Und wenn ich in der Situation wäre, dass es morgen wichtig laufen muss, weil es halt meine einzige Einnahmequelle ist, dann wäre der Druck einfach extrem höher. Und so in der Situation, in der ich bin, kann ich halt sagen, ich kann mich halt komplett auf mich konzentrieren. Ja, was ich gerade gesagt habe, ich konzentriere mich auf meine Leistung, versuche die abzurufen, gucke nach dem Rennen, woran es gelegen hat und verbessere das dann. Und ich bin so gesehen niemandem Rechenschaft schuldig, dass ich sagen muss, ich muss hier ein bestimmtes Ergebnis einfahren, weil wenn ich diese Perspektive einnehme, dann muss ich die ganze Zeit darauf schielen, was machen die anderen, und muss meinen Erfolg davon abhängig machen, dass ich besser bin als andere, und das ist eigentlich nicht etwas, was man so richtig steuern kann. Und dann wäre ich nicht mehr so souverän einfach, dass ich sagen kann, okay, das bin einfach nur, ich konzentriere mich auf mich. Und das ist eigentlich ganz gut. Und deswegen bin ich gerade vor einem Rennen immer froh, dass ich eigentlich niemandem was so richtig schuldig bin.
Ja, muss ich halt nicht für dein Tun irgendwie rechtfertigen.
Genau, ich meine, ich habe Sponsoren,
ja,
ne, und da bin ich auch super dankbar, dass ich die habe, und ohne die würde es auch nicht gehen. Aber da steckt halt nicht so eine Erwartungshaltung hinter, zu sagen, wir erwarten von dir, oder die haben gesagt, wir sind jetzt dein Sponsor, aber wir erwarten, dass du das Rennen dort gewinnst.
Oder die wissen ja wahrscheinlich auch über deinen Background, die wissen ja auch, dass du noch deine andere Aufgabe hast, der du nachkommen musst. Und ich denke, insofern ja auch wieder super spannend für einen Sponsor, einen Athleten zu haben, der was ganz anderes vielleicht verkörpert, der eine gewisse Nähe und vielleicht auch Verständnis dann bei den Mitarbeitern vom Unternehmen oder in der breiteren Masse vielleicht auch erzeugen kann, weil sich, glaube ich, viel mehr Leute in deine Situation hineinversetzen können und verstehen können, wie viel an dir zehrt, als zum Beispiel einen Athleten, der wirklich ein Leben führt, das andere Leute nie erreichen können, weil er eben nur Sport machen muss und keine andere Aufgabe hat, die er noch jemanden erledigen muss. So, das ist, glaube ich, ein Ding, was für einen Sponsor extrem interessant sein kann.
Ja, auch, ich meine, für einen Sponsor ist es ja auch interessant, sagen wir mal, wenn wir gerade jetzt mal im Dienstleistungssektor gehen, dann ist es halt genau das, was ich halt jeden Tag mache. Machen halt viele Beratungs- und Unternehmen auch. Ja, die gucken nach, was ist hier in diesem Betrieb der Status quo, welche Baustellen habe ich, welche Stellschrauben muss ich drehen und wie können wir das Ganze verbessern?
Ja.
Ja, auch wenn es vielleicht einige Widrigkeiten gibt, die vielleicht nicht immer ideal sind, aber dass man einfach versucht, einen seriösen, stetigen Weg zu gehen. Und das ist immer das, was das ist das, was ich versuche zu verkörpern. Und das ist das, was ich dann auch potenziellen Sponsoren sozusagen sage, was ich denen bieten kann. Ja,
Ja, ja.
ich werde keinem Sponsor seriöserweise sagen, ich werde mal den Ironman Hawaii oder Frankfurt oder was weiß ich gewinnen. Das ist unrealistisch, ne? Aber ich kann zumindest sagen, ich werde stets versuchen, mich seriös zu verbessern.
Ja. Ja, und das ist ja, glaube ich, gerade so in der heutigen Zeit, was gut tut, wenn jemand da ist und seriös und ehrlich seine Leistung jemanden versucht zu verkaufen auf eine angenehme Art und Weise, weil wenn man mal so rechts und links schaut, es gibt einfach auch unheimlich viele Typen, die nicht lügen, aber die es halt schaffen, auf eine interessante Art und Weise Unterstützung zu erhalten. Und ich meine, in einer gewissen Art und Weise bekomme ich das als ich auch als Profisportler auf einer Stufe, die nicht den Ironman Hawaii gewinnt, aber irgendwo dahinter unterwegs ist, bekomme ich das ja auch mit, dass es halt den ganzen Sponsorenmarkt extrem verwässert.
Ja, also meine größte Sorge ist, wenn man, also der Grund, warum, also sag mal so, wenn ich Sponsorenakquise betreibe, dann muss ich, ich sag's mal umgangssprachlich einfach, dann muss ich auf die Kacke hauen können. Ja, da muss ich einfach sagen, ich bin toll, muss ich halt verkaufen können. So, und wenn ich mich verkaufe, dann muss ich bestimmte Stärken besonders betonen und bestimmte Schwächen mehr zurücknehmen, um es mal diplomatisch auch auszudrücken. Und dieses Verwischen fällt mir manchmal schwer, weil meine größte Sorge wäre, dass ich hinterher unehrlich bin. Ja,
Dass dir das auf die Füße fällt in einer
ja,
gewissen Art und Weise.
sozusagen, dass man eine Blase aufbläst, die irgendwann zerplatzt und hinterher steht man da und muss an dem gemessen werden, was man vorher gesagt hat und kann es nicht halten. Ja, und das wäre für mich etwas, was mir dann total peinlich wäre. Ja, und ich erlebe das oder ich habe es auch erlebt, wenn wir jetzt auf unser erstes gemeinsames Treffen zurückkommen, wo ich dann immer gesagt habe, die großen Namen, die man dann immer kannte, die hatten dann damals schon irgendwie eine Homepage und es klang, ich dachte mir, das wären richtige Profis, wie die, ja, ich habe teilweise dann, weil ich weiß noch, von einigen Leuten habe ich Bilder gesehen, wo sie dann irgendwie so ein Ironman-Banner in den Händen hielten. Das heißt, also für mich als damals noch Außenstehender, sah das so aus, als hätten die dann irgendwelche großen Rennen auch tatsächlich gewonnen. Und da war einfach so ein bisschen Augenwischerei mit im Spiel. Und
Ja.
deswegen fiel es mir als Neueinsteiger schwer, das Ganze überhaupt einzuordnen. Ja, was sind das hier jetzt alles gute Athleten oder ist das hier tatsächlich, keine Ahnung, wo bewegen wir uns hier eigentlich? Ja, und ich glaube, um mal mit dem Sport identifiziere ich mich jetzt heute ja auch logischerweise irgendwie, aber wenn man dem jetzt mal kritisch gegenüberblickt, dann muss man gewissen Leuten einfach auch mal sagen, Leute, bleiben wir mal alle auf dem Boden.
Ja.
Ja, ich würde von mir auch nicht behaupten, dass ich irgendwie nur weil ich jetzt einen Europameistertitel habe, einer der schnellsten Athleten in Europa bin. Da gibt
Ja.
es einfach noch zig andere. Das muss man einfach mal, das muss man auch, so ehrlich muss man sein, das muss man auch mal sagen. Und
Man
dann,
muss es vor allen Dingen einordnen können und
ja.
man muss es einordnen können wollen.
Ja,
Also,
genau.
so, das ist ja bei
Ja.
vielen, glaube ich, gar nicht da, dass sie dann sagen, okay, ich habe. Klar, im ersten Moment freut man sich überschwänglich und dann
Ist ja
fällt
auch
es auch
legitim,
schwer.
das ist ja, ne, ist ja
Aber
gar kein Problem,
mit
ja.
ein bisschen Distanz zu einem Rennen sollte man ja auch sagen können, ich habe das zwar gewonnen, aber da waren vielleicht auch der und der nicht da, das war vielleicht auch
Genau.
kein ja, so,
Ich
das.
sage damit natürlich auch nicht, dass jeder seine Leistungen schlecht reden soll, ja, aber ich glaube einfach, dass unsere Sportart in gewisser Weise noch ein bisschen Entwicklung braucht und was die Einordnung von Leistung angeht.
Ja.
Ja, als Schwimmer, wie ich es damals war, hatte ich über eine bestimmte Distanz eine Zeit, die konnte ich schwimmen und dann konnte man das einordnen. Das ist beim Triathlon nicht so leicht möglich, weil eine Leistung im Triathlon bestimmt sich in erster Linie über Platzierung. Und Platzierungen, wenn es keine Meisterschaften sind, sind dadurch entstanden, dass ein bestimmtes Starterfeld eben da war oder nicht da war.
Ja.
Und jetzt kann man einem Außenstehenden nicht immer sagen, hier fehlten die und die Athleten. Das ist natürlich ganz klar. Aber man muss einfach so ein bisschen, finde ich, einfach so in der allgemeinen Darstellung sollte man einfach aufpassen, dass man einfach nicht übers Ziel hinausschießt, denke ich. Also wie gesagt, einfach ein bisschen bodenständiger bleiben, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich meine, ich habe jetzt auch eine eigene Homepage als Sportler, ja, weil ich ja auch irgendwo Profi bin. Frag mich aber auch selber immer, ist das gerechtfertigt oder nicht? Und bisher war das, was ich sozusagen an Außenvermarktung für mich gemacht habe, glaube ich, schieße ich bisher nicht übers Ziel hinaus. Das hoffe ich zumindest.
Und wahrscheinlich ist auch da bei den Sponsoren, die du dann für dich gewinnst, die Website nicht das Ausschlaggebende, sondern es ist das, was du verkörperst. Und wahrscheinlich kommt halt genau diese ehrliche Art und diese Seriosität und Bodenständigkeit dann eben bei denen an.
Ja, ich hoffe, ne? Also ich hoffe wirklich selber, dass ich, das muss man ja, ich hinterfrage mich ja auch immer selber, schieße ich jetzt irgendwo.
Aber mit dem Selbsthinterfragen hast du halt schon mal viel den anderen voraus.
Man kann natürlich auch nicht immer verallgemeinern. Also es soll jetzt nicht so klingen, dass alle Triathleten so sind. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Aber es gibt so bestimmte Fälle. Ich glaube, jeder, der das hier hört und wir beide, wir haben ja auch so ein paar Fälle, wir wissen ja, wir haben ja immer so ein bestimmtes Bild vor Augen. Und
ich glaub auch schon, dass die in einem gewissen engen Umkreis von einem Verein oder von einer lokalen Sportszene, dass die Typen auftreten, dass das, glaube ich, für die Leute, die jetzt zuhören, nicht überraschend ist. Also nee. Die das schon nachvollziehen können.
Nee, und ich meine, es ist ja in der heutigen Zeit auch so, dass Sponsoren für Sponsoren die sportliche Leistung gar nicht mehr so entscheidend ist, sondern ganz viel bedeutender wird ja die Vermarktung über die sozialen Medien.
Mhm.
Und das ist etwas, wovon ich wiederum halt wenig Ahnung habe oder weniger Ahnung habe, weil wenn man jetzt mal die Leistung über soziale Medien betrachtet, da ist das, was ich an Eigenleistung da bringe, natürlich überhaupt nicht spitzenmäßig. Ja, da sind viele Altersklassenathleten von der Leistung her bestimmt ganz toll, was die da machen. Die sind sehr kreativ. Ja, das ist, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Nur habe ich manchmal, verdrehe ich innerlich die Augen, wenn ich manchmal, denkt, ey, ganz ehrlich, jetzt bleib mal auf dem Teppich einfach, ne? Das ist, das kennt, also, ne, das ist halt,
kennt man
einfach, ja, und ja, das ist halt so sehr speziell. Ich erlebe es im Triathlon, weil ich in diesem Sport halt so viel unterwegs bin, und ich glaube, im Triathlon ist es deshalb auch so extrem, weil halt viel, weil es halt ein Erwachsenensport ist, und ich weiß nicht, wie das in heutigen Zeiten ist, im Schwimmsport oder in anderen Sportarten. Ich erlebe es tatsächlich nur im Triathlon so richtig. Also woanders kriege ich es so richtig gar nicht mit.
Und mit Erwachsenensport meinst du, dass sich der Hauptfokus auf den erwachsenen Menschen oder auf den Erwachsenenathleten richtet und nicht auf den Jugendlichen oder die Kinder? Die passieren halt immer irgendwie nebenbei. Es gibt den Kids-Run, halt Kids, ja, genau, Kids, ja. Oder so, aber das ist halt immer so die Randerscheinung, ja, so nebenbei. Ne?
Genau. Selbst die Bundesliga ist ja teilweise nur das Vorabendprogramm von größeren Ironman-Veranstaltungen.
Ja. Ja,
wenn man jetzt mal an Kraichgau denkt, wo ja in der Bundesliga sind ja viele Jüngere unterwegs. Ja, und die Leistung in der Bundesliga ist ja immens hoch. Das ist ja wirklich abartig, was die da leisten.
Ja.
Und ich finde, und wenn man sich dann am nächsten Tag den Ironman 73 anguckt, dann würde ich sagen, ist das, was in dem Sinne als Vorabendprogramm gelaufen ist, vom sportlichen Niveau her zumindest höher anzusiedeln als das, was in der Breite beim, ja, Ironman gezeigt wird.
Ja.
Auch wenn die Distanz länger ist und, klar, so weiter. Ne?
Da geht sicherlich auch jeder an seine individuelle, ja, 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 Grenze. Klar. Aber klar, das sportliche Niveau einfach ist in der Bundesliga um vieles höher. Aber dann ist es wahrscheinlich im Triathlon einfach das Ding, der Markt konzentriert sich da drauf, wo die zahlende Kundschaft ist.
Genau.
Und das ist halt dann eben bei den 2000 Leuten, die sich den Startplatz gekauft haben.
Genau, bei den Leuten, die sich den Startplatz gekauft haben, die sollen ja auch davon, um Gottes Willen, ne, sollen sie ja auch das genießen können und so weiter. Aber dann muss man eben auch mit der eigenen Leistung ehrlich sein und sagen, okay, da gibt's halt noch ein bisschen was, das bleibt für viele. Weil das ist für mich, ich könnte in einem Bundesliga-Rennen auch nicht bestehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich unter ferner Liefen reinkommen, weil ich das einfach nicht diese Geschwindigkeit drauf habe oder diese Tempohärte, die diese Jungs da abliefern. Das ist einfach richtig großer Sport. Und das geht dann oftmals unter, wenn andere Leute, die dieses Niveau nicht haben, etwas sich selbst einfach ein bisschen zu sehr über den grünen Klee loben, als es vielleicht ehrlicherweise getan werden müsste.
Ja. Und lass uns das doch nehmen, um das Gespräch auch nicht zu lang werden zu lassen, weil, wie gesagt, morgen deine Mitteldistanz, dein Saisonauftakt ansteht. Und wir hoffen, dass, wenn wir das Podcast-Gespräch veröffentlichen, dass das Rennen gut verlaufen ist und dass wir den vielleicht mit einer nachträglichen Erfolgsmeldung veröffentlichen können. Dafür auf jeden Fall viel Glück. Und danke für die Zeit jetzt. Es ist, wie gesagt, schon relativ spät geworden. Wir drücken die Daumen. Wir freuen uns, dann vielleicht auch in Zukunft häufiger was von dir zu hören.
Ja.
Und gute Nacht in diesem Sinne.
Dankeschön.
Das war's. Richtig cooler Typ, der Patrick. Gut, der Niklas natürlich auch, aber das wissen wir ja schon lange. Und ja, wenn es euch so gefallen hat wie mir, dann freuen wir uns, wenn ihr uns vielleicht auf iTunes eine Bewertung dalasst oder auch einfach auf Soundcloud zum Beispiel kommentiert oder auf dem Blog oder wo auch immer. Schaut bei uns vorbei, tretet mit uns in Kontakt, macht, was ihr wollt sozusagen. Wir freuen uns über alles, was da so von euch kommt. Und wir versprechen euch, da kommen demnächst noch viel, viel, viel mehr coole Podcasts. Also bis dahin, haut rein, habt eine schöne Zeit. Bis dann.